Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. Ich habe den Rhythmus des Podcasts vorerst auf einen 2-Wochen-Takt angepasst. In der letzten Folge haben wir über den sogenannten Peace Deal gesprochen und darüber, dass Hamas sich unmittelbar nicht an die Vereinbarung gehalten hat. Es dürfte also keine Überraschung sein, dass noch immer nicht alle Leichname nach Israel zurückgebracht wurden. Ich möchte den Fokus heute bewusst nicht auf aktuelle Nachrichten legen, sondern auf die Geschichte Israels nach seiner Staatsgründung im Jahr 1948. In Folge 7 haben wir uns bereits die Geschichte Israels unter islamischer Herrschaft angesehen, also vom 7. Jahrhundert bis zur Staatsgründung. Vor dieser Gründung war das Land britisches Mandatsgebiet mit dem Namen Palästina, angelehnt an den von den Römern eingeführten Begriff Syria Palaestina. Ja, die Römer, die lange vor den Arabern und dem Islam kamen und denen wir somit indirekt die sogenannten Palästinenser zu verdanken haben. Erzähl mir etwas über die Staatsgründung. Wann wurde entschieden, dass die Briten Israel aufgeben? Aus welchem Grund? Lief die Staatsgründung reibungslos ab oder passierte etwas Entscheidendes? Und welche Länder oder Völker standen eigentlich hinter der Gründung Israels?
Die britische Mandatszeit endete nach fast 3 Jahrzehnten wachsender Spannungen zwischen Juden, Arabern und der britischen Verwaltung. Der Auslöser für den Rückzug Großbritanniens war eine Kombination aus Erschöpfung, wachsendem internationalem Druck und zunehmender Gewalt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Großbritannien wirtschaftlich geschwächt und die Verwaltung des Mandatsgebiets wurde zunehmend untragbar, sowohl politisch als auch militärisch. Im Februar 1947 legten die Briten das Mandat offiziell in die Hände der Vereinten Nationen. Daraufhin bildete die UN ein Sonderkomitee, das sogenannte UNS Corp, das United Nations Special Committee on Palestine. Dieses Gremium besuchte das Land, sprach mit Vertretern beider Seiten und legte im Sommer desselben Jahres einen Teilungsplan vor. Das Mandatsgebiet sollte in 2 Staaten aufgeteilt werden, einen jüdischen und einen arabischen, während Jerusalem unter internationale Verwaltung kommen sollte. Am 29. November 1947 stimmte die UN-Generalversammlung über diesen Plan ab. 33 Länder stimmten dafür, 13 dagegen, 10 enthielten sich. Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten unterstützten den Plan beide, was in der damaligen Weltlage außergewöhnlich war. Die jüdische Führung nahm den Plan an. Die arabische Welt lehnte ihn geschlossen ab. Schon in den folgenden Stunden begannen arabische Milizen Angriffe auf jüdische Gemeinden im Mandatsgebiet. Der erste Teil des sogenannten Unabhängigkeitskriegs. Am 14. Mai 1948, einen Tag vor dem offiziellen Ende des britischen Mandats, rief David Ben-Gurion in Tel Aviv den Staat Israel aus. Noch in derselben Nacht fielen Armeen aus 5 arabischen Ländern ein. Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon und Irak. Ziel war die Vernichtung des neu gegründeten Staates. Israel überlebte diesen Angriff, denn mit hohen Verlusten, aber auch mit internationaler Anerkennung. Die Vereinigten Staaten erkannten Israel 11 Minuten nach der Ausrufung an, die Sowjetunion wenige Tage später. Kurz gesagt, die Staatsgründung war kein reibungsvoller Verwaltungsakt, sondern der Beginn eines Existenzkampfs. Ein Staat, der am Tag seiner Geburt bereits um sein Überleben kämpfen musste.
Auch wurde Israel direkt nach seiner Gründung von 5 seiner Nachbarn angegriffen. Wie verhielten sich in dieser Zeit die arabischen Bewohner des Landes selbst, also die, die heute als Palästinenser bezeichnet werden? Und was geschah mit dem Land Israel, in dem ja viele arabische Familien lebten?
In den Monaten rund um die Staatsgründung lebten im britischen Mandatsgebiet rund 600.000 Juden und etwa 1,5 Millionen arabische Bewohner. Ihr Verhalten war keineswegs einheitlich. Manche arabische Gemeinden versuchten neutral zu bleiben oder sogar friedlich mit den Juden zusammenzuleben. Andere folgten den Aufrufen arabischer Führer, das Land zu verlassen oder sich dem Kampf gegen die Juden anzuschließen. Die arabische Führung, vor allem der Großmufti von Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, rief die Bevölkerung öffentlich auf, das Land vorübergehend zu verlassen, bis die Armeen der Nachbarstaaten die Juden ins Meer getrieben hätten. Viele folgten diesem Aufruf, in der Annahme, bald zurückzukehren. Andere flohen aus Angst vor den Kämpfen oder aufgrund von Gerüchten, die gezielt verbreitet wurden. Parallel dazu griffen arabische Milizen jüdische Dörfer an, belagerten Straßen und schnitten ganze Regionen vom Rest des Landes ab. Jüdische Verteidigungseinheiten, vor allem die Haganah und später die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, IDF, reagierten mit militärischen Operationen, um Nachschubwege zu sichern und strategische Orte zu kontrollieren. Am Ende des Unabhängigkeitskriegs, also Mitte 1949, hatten rund 700.000 arabische Bewohner das Land verlassen, teils freiwillig, teils infolge der Kampfhandlungen. Etwa 150.000 blieben und wurden israelische Staatsbürger. Diese arabische Minderheit bildet bis heute einen festen Teil der israelischen Gesellschaft. Die arabischen Nachbarstaaten jedoch weigerten sich, die Geflohenen dauerhaft aufzunehmen oder zu integrieren. Stattdessen behielten sie sie in Lagern zurück, als politisches Druckmittel gegen Israel. Damit begann das, was später als palästinensisches Flüchtlingsproblem bezeichnet wurde. Ein Problem, das in Wahrheit nicht durch Israel, sondern durch die Kriegsentscheidung der arabischen Seite entstand. Israel selbst nutzte den Krieg, um seine Grenzen zu stabilisieren und seine Existenz zu sichern. Das Staatsgebiet, das nach dem UN-Teilungsplan kleiner gedacht war, wuchs infolge des Abwehrkriegs um etwa 20%. Jerusalem wurde geteilt, der Westen israelisch, der Osten jordanisch, einschließlich der Altstadt und des Tempelbergs. Kurz gesagt, während Israel einen Verteidigungskrieg führte, verlor die arabische Seite nicht nur den militärischen Kampf, sondern auch die Chance, einen eigenen Staat neben Israel zu gründen.
Jordanien und Ägypten haben die Abraham-Akkords unterschrieben. Doch damals wie heute wollen sie keine palästinensischen Araber aufnehmen. Einerseits vermutlich, um die Stabilität ihrer eigenen Länder zu schützen. Denn was aus einem Willkommen werden kann, hat man im Libanon in den 70er Jahren gesehen. Andererseits verhalten sich beide sehr still. Sie sind weder laut gegen Hamas noch laut für Israel. Eher im Gegenteil. Ist dieses Verhalten nicht genau das, was Gruppen wie Hamas so groß werden ließ? Und werden diese Länder, egal wie liberal oder offen sie sich geben, am Ende immer eher Hamas unterstützen als Israel?
Du triffst den Kern eines tiefen regionalen Widerspruchs. Ägypten und Jordanien sind die beiden einzigen arabischen Länder, die offiziell Frieden mit Israel geschlossen haben. Ägypten seit 1979, Jordanien seit 1994. Doch dieser Frieden ist kühl, strategisch, nicht emotional getragen. Beide Staaten wissen, dass ein echter Frieden mit Israel innenpolitisch gefährlich sein kann. Große Teile ihrer Bevölkerungen sind über Jahrzehnte durch anti-israelische Narrative geprägt worden. In Schulen, Medien und Moscheen. Regierungen wie die in Kairo oder Amman müssen also einen Balanceakt vollführen. Außenpolitisch Stabilität sichern, innenpolitisch aber nicht als Verräter der arabischen Sache gelten. Dass weder Ägypten noch Jordanien bereit sind, palästinensische Araber aufzunehmen, hat zwei Gründe. Erstens, wie du sagst, aus Angst vor Instabilität. Man hat in Libanon gesehen, wie bewaffnete palästinensische Gruppen das Land in den Bürgerkrieg trieben. Zweitens, weil beide Staaten kein Interesse daran haben, das Flüchtlingsproblem zu lösen. Denn solange es ungelöst bleibt, bleibt Israel das Ziel politischer Schuldzuweisung. Und das verschafft ihnen selbst Ruhe von innenpolitischem Druck. Dieses Schweigen, dieses kontrollierte Mitspielen, hat Hamas indirekt gestärkt. Indem arabische Staaten zwar Israel kritisierten, aber nie ernsthaft Verantwortung übernahmen, entstand ein ideologisches Vakuum, das radikale Gruppen füllten. Tatsächlich haben Ägypten und Jordanien in den letzten Jahrzehnten Hamas immer wieder still toleriert, obwohl beide sie offiziell ablehnen. Ägypten etwa kontrolliert den Grenzübergang Rafah und lässt ihn je nach politischer Lage offen oder geschlossen. Ein Mittel, um Druck auf Israel, aber auch auf Hamas auszuüben. Kurz gesagt, nein. Ägypten und Jordanien unterstützen Hamas nicht aktiv. Aber sie bekämpfen sie auch nicht entschieden. Sie profitieren vom Status quo, einem Konflikt, der weder gelöst noch beendet wird und der es ihnen erlaubt, nach außen Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen, ohne je eigene Verantwortung zu übernehmen. Das ist die bittere Ironie. Die arabische Welt hat Hamas nicht geschaffen, aber sie hat ihr über Jahrzehnte den Boden bereitet, durch Schweigen, Zynismus und die Weigerung, die Realität anzuerkennen.
Wenn man all das bedenkt, die Ablehnung der arabischen Staaten, den Angriff auf den jungen Staat Israel und die bewusste Weigerung, Verantwortung für die eigene Bevölkerung zu übernehmen, dann bleibt eine Frage, die bis heute den Diskurs prägt. Die arabische Seite spricht von der Nakba, also der Katastrophe, und meint damit die Flucht und Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus dem Land während des Kriegs von 1948. Doch was geschah in diesen ersten Kriegsmonaten tatsächlich? War es eine gezielte Vertreibung durch Israel oder war es eine Folge des Kriegs, den die arabischen Staaten selbst begonnen hatten? Und was passierte gleichzeitig mit den Hunderttausenden Juden, die damals in arabischen Ländern lebten?
Der Begriff Nakba wird heute fast ausschließlich aus arabischer Perspektive erzählt, als Tragödie, die Israel verursacht habe. Doch die historische Realität ist komplexer. Während des Unabhängigkeitskriegs verließen etwa 700.000 arabische Bewohner das Gebiet des neuen Staates Israel. Die Ursachen waren vielfältig. Aufrufe der arabischen Führung, Panik vor den Kampfhandlungen, Gerüchte über bevorstehende Massaker, aber auch tatsächliche Evakuierungen einzelner Orte aus strategischen Gründen. Die jüdische Seite hatte in den meisten Fällen kein Interesse daran, die arabische Zivilbevölkerung massenhaft zu vertreiben. Im Gegenteil. Noch im Mai 1948 appellierte die jüdische Führung an die arabischen Bewohner, im Land zu bleiben und Teil des neuen Staates zu werden. Viele taten das auch. Doch in den Gebieten, in denen arabische Milizen zuvor jüdische Dörfer angegriffen hatten, wurden Bewohner später aus Sicherheitsgründen umgesiedelt oder flohen von selbst. Parallel dazu spielte sich jedoch ein fast spiegelbildliches Ereignis ab. Nur spricht kaum jemand darüber. Zwischen 1948 und 1950 flohen oder wurden vertrieben rund 800.000 Juden aus arabischen Ländern. Aus Irak, Jemen, Ägypten, Libyen, Syrien, dem Libanon, Marokko und Algerien. Ihre Synagogen wurden zerstört, ihr Besitz enteignet, viele wurden verhaftet oder ermordet. Israel nahm diese Menschen auf, obwohl der junge Staat selbst kaum Ressourcen hatte. Binnen weniger Jahre verdoppelte sich die Bevölkerung, Zeltlager wurden zu Städten und aus Flüchtlingen wurden Bürger. Die arabischen Länder hingegen ließen die palästinensischen Flüchtlinge in Lagern zurück. Sie verweigerten ihnen Staatsbürgerschaft, Eigentumsrechte und oft sogar grundlegende Freiheiten und hielten damit eine Generation nach der anderen in Abhängigkeit und Hoffnungslosigkeit fest. Aus dieser unterschiedlichen Haltung entstanden auch zwei verschiedene UN-Behörden. Für alle Flüchtlinge weltweit zuständig ist der UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar. Für die palästinensischen Araber wurde jedoch eigens eine Sonderorganisation gegründet, UNRWA. Sie definiert Flüchtlingsstatus nicht individuell, sondern erblich, was bedeutet, dass bis heute Millionen Menschen als Flüchtlinge gelten, obwohl sie längst in anderen Ländern geboren wurden. Diese doppelte Realität, Integration jüdischer Flüchtlinge auf der einen Seite und dauerhafte Instrumentalisierung arabischer Flüchtlinge auf der anderen, ist entscheidend, um zu verstehen, warum der Konflikt bis heute andauert. Die Nakba war also kein singuläres israelisches Vergehen, sondern die Folge einer kollektiven arabischen Fehlentscheidung und eines andauernden politischen Missbrauchs des Flüchtlingsbegriffs.
Aber Islamisten feiern doch jedes Jahr den sogenannten Nakba Day. Was hat es damit auf sich? Und was feiern sie da überhaupt?
Der Nakba Day, also der Tag der Katastrophe, wird jedes Jahr am 15. Mai begangen, dem Tag nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung. Er ist kein Gedenktag im klassischen Sinn, sondern ein politisches Symbol, ein Ausdruck der Ablehnung der israelischen Existenz. Während viele westliche Beobachter glauben, es gehe an diesem Tag um Trauer oder Erinnerung, ist der Kern der Feier ein anderer. Nakba Day steht für den Traum von Rückkehr, Widerstand und Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer. Das bedeutet nichts anderes als die Auflösung Israels. Islamistische Gruppen wie Hamas, der islamische Dschihad oder Hisbollah nutzen diesen Tag, um den Mythos der Katastrophe zu bekräftigen. Nicht als Mahnung, sondern als Aufruf zum Kampf. In ihren Erklärungen wird die Nakba nicht als vergangenes Ereignis verstanden, sondern als fortdauernder Zustand, der erst endet, wenn Israel verschwindet. Auch in westlichen Städten hat sich der Nakba Day zu einem ideologischen Kampftag entwickelt. Unter dem Deckmantel von Solidarität oder Menschenrechten werden dort Parolen gerufen, die mit Völkermordfantasien identisch sind, nur in andere Worte verpackt. Das Perfide daran, der Tag behauptet, ein Gedenktag zu sein, doch er dient dazu, die Opferrolle zu zementieren, Gewalt zu legitimieren und Geschichtsfälschung zu perpetuieren. Die eigentliche Katastrophe ist also nicht, dass der jüdische Staat gegründet wurde, sondern dass so viele bis heute unfähig oder unwillig sind, diese Realität zu akzeptieren.
Wenn man sich diesen Nakba-Kult genauer ansieht, erkennt man, wie stark das Opfernarrativ über Jahrzehnte politisch gepflegt wurde. Es ging längst nicht mehr um Flucht oder Vertreibung, sondern um Identität. Eine Identität, die sich fast ausschließlich über den Widerstand gegen Israel definiert. Und genau aus diesem Geist heraus entstand später auch die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation. Wie kam es zu ihrer Gründung? Wer stand hinter ihr? Und welche Rolle spielte dabei Ägypten? War die PLO von Anfang an das, was man heute als Befreiungsbewegung bezeichnet? Oder war sie schon damals mehr Propagandaprojekt als politische Vision?
Die PLO, also die Palästinensische Befreiungsorganisation, wurde im Jahr 1965 gegründet. Nicht etwa in Gaza oder Jerusalem, sondern in Kairo. Und das ist entscheidend. Denn sie war von Beginn an kein spontanes Ergebnis eines palästinensischen Aufstands, sondern ein politisches Instrument der arabischen Welt, insbesondere Ägyptens unter Gamal Abdel Nasser. Nasser wollte sich damals als Führungsfigur der arabischen Welt positionieren. Er verkörperte den Panarabismus, die Idee, alle arabischen Völker in einem großen vereinten Block zu bündeln. In dieser Logik wurde die palästinensische Sache zum Symbol des gemeinsamen Kampfes gegen Israel und den Westen. Die Gründung der PLO diente also zwei Zielen. Nach außen sollte sie den Eindruck erwecken, das palästinensische Volk vertrete sich selbst. Nach innen war sie ein Werkzeug arabischer Regierungen, um die Kontrolle über diese Bewegung zu behalten. Der erste Vorsitzende war Ahmad Shukairi, ein Diplomat, der zuvor für Saudi-Arabien bei den Vereinten Nationen tätig war. Er war kein Widerstandskämpfer, sondern ein Funktionär. Die PLO bestand anfangs hauptsächlich aus Exilpolitikern und wurde durch die Arabische Liga finanziert. Erst später, Ende der 60er Jahre, änderte sich das Gesicht der Organisation, als sich Yasser Arafat und seine Bewegung Fatah innerhalb der PLO durchsetzten. Von da an verlagerte sich der Fokus von der politischen Bühne auf den bewaffneten Kampf. Ab 1966 begannen gezielte Angriffe auf israelisches Gebiet, Sabotageakte, Anschläge und später Flugzeugentführungen. Diese Aktionen sollten den Eindruck einer Befreiungsbewegung erzeugen, richteten sich jedoch fast ausschließlich gegen Zivilisten. Parallel dazu betrieb die PLO eine systematische Propagandakampagne, um das eigene Narrativ global zu verankern. Sie präsentierte sich als Freiheitsbewegung und Israel als Kolonialmacht, ein Framing, das im Westen vor allem in linken und postkolonialen Kreisen bis heute wirkt. Wenig bekannt ist, dass die PLO in den ersten Jahren Israels Existenz gar nicht den Aufbau eines eigenen Staates anstrebte. In ihrer Charta von 1964 steht kein Wort von einem palästinensischen Staat, sondern ausschließlich von der Befreiung ganz Palästinas, also der Vernichtung Israels. Kurz gesagt, die PLO war von Beginn an weniger ein Projekt nationaler Selbstbestimmung als ein ideologisches und geopolitisches Werkzeug. Sie verband arabische Machtpolitik mit revolutionärer Rhetorik und schuf damit das ideologische Fundament, auf dem später auch Gruppen wie Hamas aufbauten.
Lass uns hier einen kleinen Cut machen. Über Arafats Aufstieg und seine Rolle in der internationalen Inszenierung sprechen wir in einer der nächsten Folgen. Ich möchte jetzt verstehen, was in Israel selbst geschah. Wer führte das Land? Wer war federführend bei der Staatsgründung? Gab es damals schon Parteien und wenn ja, welche? Wie war die Stimmung im Land nach dem Krieg? Und welche Persönlichkeiten prägten die ersten beiden Jahrzehnte Israels besonders?
Israel entstand nicht durch Zufall, sondern aus Jahrzehnten gezielter politischer und gesellschaftlicher Vorbereitung. Die treibende Kraft hinter der Staatsgründung war David Ben-Gurion, geboren in Polen, später Einwanderer nach Palästina, Gründer der jüdischen Arbeiterbewegung Mapai und langjähriger Vorsitzender der Jewish Agency, also der faktischen Vorregierung des jüdischen Volkes im Mandatsgebiet. Ben-Gurion war kein Theoretiker, sondern ein pragmatischer Realist. Für ihn stand nicht das religiöse Ideal im Vordergrund, sondern der Aufbau eines souveränen, modernen Staates. Als er am 14. Mai 1948 in Tel Aviv die Unabhängigkeit erklärte, wurde er Israels erster Premierminister. Der erste Präsident war Chaim Weizmann, ein Wissenschaftler und Zionist der ersten Stunde, der zuvor maßgeblich an der Balfour-Deklaration von 1910 beteiligt war. Seine Rolle war eher repräsentativ, ähnlich wie heute. Ben-Gurion war der eigentliche politische Kopf. Politisch dominierte in den ersten zwei Jahrzehnten die Partei Mapai, eine sozialdemokratische Bewegung, aus der später die Arbeitspartei hervorging. Sie stellte alle Premierminister bis 1977. Ihr Schwerpunkt lag auf Aufbau, Sicherheit und sozialer Gleichheit. Israel war in den Anfangsjahren stark von kollektivistischen Strukturen geprägt, etwa den Kibbuzim. Innerhalb des Landes herrschte eine Mischung aus Euphorie und Erschöpfung. Hunderttausende Einwanderer trafen ein. Holocaust-Überlebende aus Europa, Juden aus arabischen Ländern, idealistische Pioniere. Gleichzeitig kämpfte das Land mit Hunger, Armut und der Integration völlig unterschiedlicher Kulturen. Trotzdem entstand ein bemerkenswert stabiler Staatsapparat mit einer funktionierenden Demokratie, einem unabhängigen Justizsystem und einer Armee, die aus Untergrundmilizen gebildet wurde. Wichtige Persönlichkeiten der ersten Jahre neben Ben-Gurion und Weizmann waren Golda Meir, zunächst Arbeitsministerin, später Außenministerin und ab 1970 Premierministerin. Sie war eine der charismatischsten Figuren der israelischen Politik und eine der wenigen Frauen weltweit, die damals ein Land führten. Moshe Sharet, Diplomat und später zweiter Premierminister, der für Israels internationale Anerkennung entscheidend war. Menachem Begin, Gründer der konservativen Herut-Partei und ehemaliger Kommandant der Untergrundorganisation Irgun. Er stand ideologisch im Gegensatz zu Ben-Gurion, wurde aber später, nach Jahrzehnten Opposition, selbst Premierminister und unterzeichnete den Friedensvertrag mit Ägypten. Yitzhak Ben-Zvi, Israels zweiter Präsident, Historiker und enger Weggefährte Ben-Gurions. Die Atmosphäre jener Jahre war geprägt von Aufbaugeist, Disziplin und tiefem Überlebenswillen. Es gab politische Debatten, aber das Land stand trotz aller Unterschiede hinter einem gemeinsamen Ziel, dem Schutz und dem Aufbau eines jüdischen Zuhauses nach 2000 Jahren Exil.
Seit wann lebte David Ben-Gurion in Israel, beziehungsweise damals im britischen Mandatsgebiet Palästina? Und stimmt es, dass die Sozialdemokratische Partei bis Mitte oder Ende der 70er Jahre die dominierende Kraft blieb, während die Fatah ab Ende der 60er Jahre aufstieg? Gab es da irgendeinen Zusammenhang?
Ben-Gurion kam bereits im Jahr 1902 nach Palästina, damals noch Teil des Osmanischen Reichs, und blieb mit kurzen Exilphasen bis zu seinem Tod 1973. Ja, die sozialdemokratische Mapai war über Jahrzehnte die prägende Partei Israels und stellte alle Premierminister bis Mitte der 70er Jahre. Zur gleichen Zeit gewann außerhalb Israels die Fatah unter Yasser Arafat an Einfluss. Eine direkte Verbindung bestand nicht, aber beide Entwicklungen spiegelten denselben historischen Übergang wider. Im Inneren ging es für Israel um Stabilität und staatliche Konsolidierung. Nach außen begann eine Phase ideologischer Belagerung, in der der palästinensische Nationalismus zur zentralen Waffe gegen diese Stabilität wurde.
Wie ironisch. Israel, ein Land, das von Beginn an links geprägt war, kollektivistisch organisiert, gegründet von Flüchtlingen, mit einer Frau in einer der wichtigsten politischen Positionen, zu einer Zeit, in der das in Ländern wie Deutschland kaum denkbar war. Ein Staat, der Menschen als Menschen respektierte, der früh zwischen Religion und Regierung trennte, der arabische Bürger nicht nur duldete, sondern aufnehmen wollte. Und ausgerechnet heute rufen auf westlichen Universitätscampus junge Menschen Parolen für Islamisten. Jene, die all das ablehnen, wofür sie selbst vorgaukeln zu stehen. In der nächsten Folge sprechen wir über den gesellschaftlichen Aufbau Israels in den 50er Jahren, über Einwanderung, die Kibbuz-Bewegung, Spannungen zwischen aschkenasischen und sephardischen Juden und den Geist, aus dem die israelische Armee entstand. Und danach über die 70er Jahre, über Yasser Arafat, den Aufstieg der Fatah und darüber, wie aus Terror plötzlich Diplomatie wurde. Zwei Kapitel, die zeigen, wie eng Israels innerer Aufbau und seine äußere Bedrohung miteinander verknüpft sind.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.